SWR 2 Profile.
Sog und Sehkraft, so der Titel der Sendung heute. Gisela von Wysocki geht der Biografie und dem Werk der französischen Schriftstellerin Marguerite Duras nach. Marguerite Duras wurde 1914 geboren und wuchs im ehemals französischen Indochina auf. Ihre nomadische Kindheit und Jugend in Städten wie Saigon, Kalkutta und Hanoi sind eine Grundbedingung ihres Werks. Für die extremen existenziellen Situationen, denen sie in dieser Zeit ausgesetzt war, hat sie einen hohen Preis bezahlt. Einsamkeit und psychische Spaltungszustände.
Ganze Tage blieben wir fort, im Wald, auf den kleinen reißenden Flüssen, die meerwärts fließen. Der Wald war verboten, weil er wegen der Schlangen, der Insekten und Tiger gefährlich war. Aber wir Kinder hatten keine Furcht. Wir töteten Tiere, wir liefen auf den Pfaden barfuß, wir gingen auf Jagd nach Krokodilen. Das macht eine ganz andere Kindheit aus als die Kindheit der hiesigen Kinder. Wir waren mehr Vietnamesen als Franzosen. Wir zogen keine Schuhe an, wir badeten im Fluss, wir waren halbnackt, wir waren Dschungelkinder. Ich musste erst lernen, dass ich eigentlich Französin bin.
Es war eine Kindheit, so möchte man hinzufügen, die der jungen Marguerite Duras ein reiches Reservoir an Eindrücken, an Empfindungen und an Erkenntnissen zuspielte. Im Kriegsjahr 1914 geboren, wuchs sie im ehemals französischen Indochina, im Cochin-China, auf. Sie lebte dort bis zu ihrem 18. Lebensjahr, besuchte das Lycée de Saigon und ging dann im Jahr 1932 nach Paris, um Jura und politische Wissenschaften zu studieren. Das Leben zwischen den sumpfigen Reisfeldern der Mutter, die die Familie in den Bankrott führten, das nomadische Hin und Her in den Hauptstädten Indochinas mit ihrer kolonialen Eleganz, ihren luxusbetonten Verfeinerungen, aber auch die frühe Erfahrung mit Geldnot und körperlicher Züchtigung, mit lolita-haften Liebesbeziehungen in den Städten Saigon, Kalkutta und Hanoi, bildeten einen wahrlich literaturfähigen Humus für das Werk der Schriftstellerin. Früh schon hatte Marguerite Duras mit Erfahrungen zu tun, die sich mit dramatischer Wucht in ihr Leben einschrieben. Da war zum Beispiel der unglückselige Kauf von Land, der die Familie in den Ruin trieb. Ihrer Freundin Michelle Porte, die ein Buch über die Orte der Marguerite Duras schrieb, sagte sie darüber:
Sie hatte keine Ahnung davon, dass man die Katasterbeamten schmieren müsste, um ein Stück kultivierbares Land zu bekommen. 6 Monate im Jahr stand es unter Wasser. Dafür hatte sie die Ersparnisse von 20 Jahren bezahlt. Kaum, dass der Pazifik eine Hochflut hatte, war das Land überspült. Wir waren ruiniert. Meine Mutter wäre beinahe gestorben. Sie hatte mehrere Zusammenbrüche, bekam epilepsieartige Krisen. Sie verlor den Verstand. Man glaubte, sie würde sterben. Sterben aus Wut, aus Empörung.
Als sie 11 Jahre alt ist, trifft in der Stadt ein neuer Generalgouverneur ein. Seine Frau begleitet ihn. Schweigsam, in einem Automobil, sieht man sie ihre Spazierfahrten machen. Sie verkehrt im Cercle Français, dem Europäerviertel.
Neben dem Kolonialprunk, den ich überall sah, sehr aufwendig, sehr sichtbar, hatte die Macht dieser Frau etwas Unsichtbares. Sie äußerte sich unerwartet, sie ist wie ein Nichts explodiert, wie eine Bombe, nur ganz im Stillen. Es hatte die Gewaltsamkeit der Natur. Es gab da die Automobile der Reichen, es gab die Automobile der Armen. In dieser Art war alles nach Klassen und Gesetzen geordnet. Und plötzlich dieser Vorfall inmitten der Ordnung. Manchmal meine ich, ihretwegen überhaupt geschrieben zu haben.
Das Auftauchen Anne-Marie Stretters, so der Name der Frau, hat Marguerite Duras als ihre freudsche Urszene bezeichnet. Diese Frau hat in Duras 63 Prosawerken, 20 Filmen und 25 Theaterstücken tiefe Spuren hinterlassen. Ihre lautlose, beinahe unkörperliche Art der Anwesenheit bildet eine Keimzelle für das spezifische Fluidum im Werk von Marguerite Duras. Man könnte von einer Poesie der Abgewandtheit sprechen. Der Leser fühlt sich als Mitverschworener, als Komplize. Er betritt eine geheimnisumwitterte Wirklichkeit. Friederike Mayröcker, die in Wien lebende Dichterin, hat in einer Prosaskizze den Versuch gemacht, diesen Schritt ins Unbekannte, den der Leser vollzieht, zu beschreiben.
100 Mal könnte ich dieses Buch lesen, aber ich würde es nie durchdringen können. Immer würde ich mich danach sehnen, es ein zweites Mal zu lesen, es ein weiteres Mal zu lesen. Ich kann es trotzdem nicht behalten. Ist es, weil diese Seite, dieses Buch, sich den Gesetzen von Hand und Fuß entzogen haben? Ich weiß es nicht. Es ist, als müsste ich mir etwas in Erinnerung rufen, was sich von Neuem entzieht.
Fest steht, dass sie den trancehaften Schwebezustand des Unbewussten gesucht, ja gefeiert, und ihre frühkindlichen Erlebnisse als hochwillkommenes Imaginarium ausgeschöpft hat. Ihre Biografin Laure Adler, eine in Paris lebende Journalistin und Schriftstellerin, hat in einem kürzlich bei Gallimard erschienenen Buch in diesem Zusammenhang nicht ohne Ironie bemerkt:
Je älter sie wurde, desto stärker leugnete sie die Realität und trifft sich mit den von ihr erschaffenen Figuren wie mit alten Freunden. Damit einhergehend wird sie immer mehr zur exzellenten Managerin ihrer eigenen Person. Sie recycelt Duras. Sie bebildert, was in ihren Büchern steht, oder macht aus Drehbüchern Bücher.
Diese besessene Auslotung und Ausweidung des biografischen Materials, der so oft beschworene schlafwandlerische Rückgriff auf eigene Wunden und Wesenszüge, hatte allerdings seinen Preis. Duras war schwere Alkoholikerin und wurde von der Furcht vor den von ihr geschaffenen Figuren bedrängt. Sie nannte sich selbst eine Gespensterseherin und blieb zeitlebens in die literarisch hochstilisierten Bestände ihrer in dunklen Bildern und Rätseln operierenden Psyche verstrickt.
Ihr Haus in Nofle besuchte sie schließlich nur noch selten. Möglicherweise jagten ihr all die Wesen, mit denen sie das Haus bevölkert hatte, Angst ein, sodass sie sich schließlich selber überflüssig vorkam. Ungelegen, fehl am Platze, jedenfalls nicht zur Tafel geladen.
Einerseits hat Marguerite Duras mit dieser Engführung von Werk und Leben zweifellos oft genug verbrannte Erde hinter sich gelassen. Ihre Mutter reagierte erbittert, als sie sich in dem Roman »Un barrage contre le Pacifique« – »Heiße Küste« – als finstere, unbelehrbare Bewirtschafterin einer Reisplantage wiederfand. Hintergangen fühlte sich auch Robert Anthelme, der Ehemann. Seine Leidenszeit als Buchenwaldheimkehrer und die Stationen seines seelischen und körperlichen Zusammenbruchs konnte er, nach der Veröffentlichung des Romans »La Douleur«, der Schmerz, in den französischen Feuilletons wiederfinden. Andererseits traf Marguerite Duras mit dieser poetischen Aufbereitung ihrer Biografie einen Knotenpunkt zeitgenössischer Lebenserfahrung. Die Frage nach dem Verhältnis von Dichtung und Wahrheit, die in ihrem Werk im Zentrum steht, machte ihre Leser vertraut mit dem Gedanken, dass es unsere Realität nicht gibt. Nicht einmal in einer winzigen Dosis. Sie vermittelte den Lesern ein Gefühl für die eigene Moderne, für die Gefährdungen zeitgenössischen Lebens. Das Verschwinden von Identität und Ich. Die in Zürich lebende Schriftstellerin Ilma Racusa meinte in diesem Zusammenhang:
Duras macht dem Leser keine Identifizierungsangebote. Sie beschwört ihn, sie suggeriert. Das geht bis in ihre Theaterarbeit hinein. Nach herkömmlichem Verständnis stellt es einen Mangelzustand dar. Das Theater der Duras scheut vor der Verkörperlichung zurück, der Personifizierung. Es wird zum suggestiven Stimmentheater.
Der Weg des Romans »Der Vizekonsul« zu dem Film »India Song« und dem ein Jahr später gedrehten Film »Son nom de Venise dans Calcutta désert« 1976 gleicht einer Materialoperation. In »India Song« ist der Vizekonsul getilgt. Nicht näher bezeichnete andere Personen sind auf der Szene zu sehen. Man hört sie sprechen, lachen, aber ihre Münder bewegen sich nicht. Ein Fehlen erscheint auf der Leinwand. Die weitere Stufe, der Film »Son nom de Venise«, verwendet zwar die Tonspur von »India Song«, doch die Kamera tastet nur noch leere Wände ab, geschlossene Fensterläden, unbewohnte Zimmer. Es bleiben Statuen zurück, leere Plätze, Schuttplätze. Marguerite Duras hat die unwirkliche Atmosphäre mit folgenden Worten kommentiert:
Die Stimmen müssen die Geschichte dieser Liebe vor langer Zeit gekannt oder gelesen haben. Einige erinnern sich besser daran als andere, aber keine erinnert sich ganz und gar, und keine hat sie vollständig vergessen. Man weiß keinen Augenblick lang, wer diese Stimmen sind. Dennoch lassen sie sich weniger an ihrer Identität erkennen, als einzig und allein an ihrer jeweiligen Art vergessen zu haben oder sich zu erinnern.
Der Schauspieler Mathieu Carrière, der in »India Song« mitgewirkt hat, berichtete von den Dreharbeiten, Marguerite Duras habe die Schauspieler angewiesen, so lange am Text zu arbeiten, bis die letzten Spuren von Intonation und Ausdruck verschwunden waren.
Dann ließ Marguerite Duras die Szene wie ein Foto erstarren, wie eine Naturmord. Erst wenn das Bild einen bestimmten Ausdruck der Unbewegtheit erreicht hatte, stellte sie im Hintergrund der Szene irgendeine Asymmetrie her, deutete eine winzige Bewegung an. Sie fügte also eine zweite Lage der Inszenierung hinzu, die dem Ganzen dann seine authentischen Züge gab. Zufälle, die sich über das erstarrte Bild legen.
Überall spürt man die Sorgfalt des Inszenierens. Nichts geschieht ohne Absicht. So ist das Jahr 1937, das Jahr, in dem India Song spielt, ein gleich in mehrfacher Hinsicht historisches Datum. Alle Gründe, sich umzubringen, schrieb Marguerite Duras, waren in diesem Jahr versammelt. Der spanische Bürgerkrieg, der deutsche Faschismus, der chinesisch-japanische Krieg, die Moskauer Prozesse. Wie man sieht, alles Ereignisse, die als historische Dramen, als apokalyptische Schreckbilder in die Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts eingegangen sind. Marguerite Duras suchte die Anziehungskräfte des Schreckens. Auf ihn zielt ihre unerschrockene, zugleich heroische Lebensphilosophie. Über die Heroine ihrer Bücher und Filme, Anne-Marie Stretter, sagt sie:
Indem sie sich allem öffnet, Kalkutta, dem Elend, dem Hunger, der Liebe, der Prostitution, ist sie am meisten sie selbst. Die Prostitution geht durch sie hindurch, sie ist wie eine Hohlform. Die Dinge nisten sich in ihr ein. Das ist es, was ich Befreiung nenne. Wahrscheinlich bin ich da auf einem Terrain, das sehr unsicher ist. Es ist möglich, dass ich niemals wirklich wissen werde, warum mich diese Gestalt so sehr fesselt.
Diese Haltung zur Welt lässt sich aus literarischen Traditionen in Frankreich herleiten. Immer wieder stößt man bei seinen großen Autoren auf Konstellationen einer Radikalität, die etwas Herausforderndes und Unbedingtes an sich haben. Bei Georges Bataille ist es die Sexualität, die den Stein des Anstoßes bildet, bei Jean Genet das Verbrechen, bei Henri Michaux die Drogen. Wurzelnd im romantischen Amoralismus Arthur Rimbauds feiert diese Literatur, an Friedrich Nietzsche geschult, die Zwiespältigkeiten, die Unverlässlichkeit der menschlichen Natur, feiert ihre zivilisatorischen Verstöße. Im Kreis dieser Grenzgänger gebührt Marguerite Duras die Rolle einer Protagonistin. Die Neugier, mit der Marguerite Duras die Defekte der menschlichen Existenz, den Zwang, die Hemmung, die Phobie, systematisch ausgeschöpft und für die Poesie zugänglich gemacht hat, trägt beinahe Züge eines anthropologischen Forschungsinteresses. Das Verbrechen, die Schuld, das Desaster des Untergangs, das sind die Themen, die schließlich bei Verzicht auf alle Umschreibungen, unter Weglassung aller formelhaften zivilisatorischen Ausschmückungen übrig bleiben. Elemente der Katharsis, die es den Personen erlauben, zu ihrer eigentlichen Tiefe und Bedeutung vorzustoßen. In diesem Zusammenhang hat Michel Foucault von der Gegenwart einer nackten und glatten Kraft, an der die Hände abrutschen, gesprochen.
Es handelt sich hier um eine Kunst der Armut. Mehr und mehr werden Reichtümer und Monumente aufgegeben. Man schaut einer fortwährenden Annullierung zu. Es bleibt nur noch eine Art Abglanz zurück, der auf einen anderen Abglanz verweist. Man fühlt sich an die Undurchdringlichkeit des Nebels erinnert, eine Art dritter Dimension.
Der Gefährte ihrer späten Jahre, Jan Andrea, hat in seinem 1999 erschienenen Buch Cet amour-là, diese Liebe, 3 Jahre nach dem Tod der Duras davon berichtet, dass sie auch im alltäglichen Leben etwas Undomestiziertes, Ungezügeltes an sich hatte.
Sie lebt, als gäbe es kein Morgen, kein Danach. Als müsste man eine ständige Gegenwart leben, die ohne Vergangenheit und Zukunft ist. Eine Gegenwart, die geschieht, wie die Ewigkeit geschehen könnte. Sie ist ohne Plan, ohne zu wissen, was zu tun ist, in einem Zustand der Wildheit, einem sehr primitiven Zustand, den Höhlenmenschen ähnlich, den Menschen der Vorzeit, die nicht einmal den Namen Gottes kennen.
Wie alles, was in ihrem Leben Bedeutung hatte, so ist auch dieser Aspekt nahtlos in die Programmatik ihres Schreibens übernommen worden. In ihrer Abhandlung Écrire, Schreiben, heißt es:
Das Schreiben macht einen zum Wilden. Man kehrt zu einer Wildheit zurück, die vor dem Leben da war. Und man erkennt sie stets wieder. Es ist jene der Wälder, alt wie die Zeit. Man muss stärker sein als man selbst, um mit dem Schreiben anzufangen. Man muss stärker sein als das, was man schreibt. Wenn ein Buch beendet ist, dann kann man nicht mehr sagen, in welcher Verzweiflung oder in welchem Glück oder aber in welchen Zuständen des Zusammenbruchs man selber dabei war. Am Ende kann man auch in einem Buch nichts davon sehen.
In solchen Ambivalenzen hat Marguerite Duras sich zutiefst zu Hause gefühlt. Darin hat sie gelebt. Mit der ihr eigenen Beherztheit hat sie sich zu ihren Verrücktheiten bekannt und davon gesprochen, dass man keine Angst vor dem eigenen Wahnsinn haben dürfe.
Es ist das Unbekannte von einem selbst, vom eigenen Kopf, vom eigenen Körper. Schreiben ist eine Art Fähigkeit, die man neben seiner Person parallel zu ihr hat. Es ist die Fähigkeit einer anderen Person, die erscheint und weitergeht, unsichtbar, mit Denken, mit Zorn begabt und die manchmal durch sich selbst in Gefahr ist, das Leben zu verlieren.
Marguerite Duras hat mit Vereinsamung, mit Depressionen und mit psychischen Spaltungszuständen für Erfahrungen dieser Art einen hohen Preis gezahlt. Aber sie führte als Schriftstellerin und spätere Preisträgerin des Prix Goncourt zugleich das geachtete Leben einer großen Zeitgenossin. Ihre Wohnung war ein Treffpunkt der Pariser Intelligenz. Georges Bataille, Jacques Lacan, Raymond Queneau, Michel Leiris und Maurice Blanchot waren hier zu Gast. Auch zu Jorge Semprún bestand lange Zeit ein freundschaftliches Verhältnis. Ihre Biografin Laure Adler beschreibt das Leben in der Pariser Wohnung der Duras.
Sie verfügte über einen eminenten Sinn für Gastlichkeit, bereitete hervorragende Fleischpasteten oder vietnamesischen Reis zu, war fröhlich, lebendig und zu Späßen aufgelegt. Ein zugleich rührendes, ergreifendes, launenhaftes, unerträgliches und großartiges Kind.
Was sich von den Texten, den Filmen und vom Leben der Marguerite Duras am meisten einprägt, ist ein Gestus. Es ist der Gestus des Zuweitgehens, Verleugnung von Grenzen. Nietzsches Wort aus den nachgelassenen Fragmenten »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt« könnte als Motto für ihr Werk gelten. Ihm haftet etwas Unverhältnismäßiges, etwas Rahmensprengendes an. Immer wieder stößt man bei der Lektüre auf Stellen, die mit großer Kühnheit übergangslos die verschiedenartigsten Empfindungen und Aktivitäten zu einer schillernden, vieldeutigen Einheit zusammenfügen. Beispielhaft jener Moment in dem Roman »Moderato cantabile«, wo die weibliche Hauptperson, Anne Desbarestes, das Café betritt und einen Mann über der Leiche einer Frau knien sieht.
Im Hintergrund des Cafés, im Halbschatten des rückwärtigen Raumes, lag auf dem Boden ausgestreckt eine Frau, leblos. Ein Mann, auf ihr liegend, an ihre Schultern geklammert, rief sie ruhig an, »Meine Liebe, meine Liebe!« Er wandte sich der Menschenmenge zu, blickte sie an, und man sah seine Augen, jeder Ausdruck war aus ihnen gewichen. Außer dem zerschmetterten, unzerstörbaren, weltentrückten seines Begehrens. Der Mann setzte sich neben die tote Frau, streichelte ihr Haar und lächelte sie an. Ein junger Mann mit einem Fotoapparat über der Schulter kam zur Tür des Cafés gelaufen und fotografierte ihn so, sitzend und lächelnd. Im Schein des Blitzes konnte man sehen, dass die Frau noch jung war, dass Blut in dünnen, auseinanderlaufenden Rinnsalen aus ihrem Mund floss, und dass auch auf dem Gesicht des Mannes, der sie geküsst hatte, Blut war.
Die Nüchternheit, mit der diese Begebenheit geschildert wird, steht im äußersten Widerspruch zu den leidenschaftlichen Vorgängen, die sich gerade abgespielt haben. Ebenso irritiert das entspannte Lächeln, die Entrücktheit des jungen Mannes, der soeben einen Mord begangen hat. Man wird sehen, dass Anne Desbarestes immer wieder zurückkehren wird zum Ort des Verbrechens. Ebenso ein junger Arbeiter mit Namen Chauvin. Beide fühlen sich als Verbündete, Verbündete des Ungeheuerlichen. Das Faszinosum schmiedet sie zusammen. Mit allen Fasern durchleben Chauvin und Desbarestes im Laufe der nächsten Tage das Geschehen, die Ereignisse um das unbekannte Liebespaar noch einmal. Sie vertiefen sich in die Geschichte der beiden und steigern sich dadurch beide in eine heftige, nicht mehr zu kontrollierende Leidenschaft hinein. Ihre Worte, ihre verschwörerischen Vergegenwärtigungen des Dramas entgleisen ins Uferlose. Sie fühlen sich schließlich identisch mit dem unbekannten Paar. In dieser Welt des Verstoßes und der Übertretung hat Marguerite Duras sich wie in einem schreckensvollen Zuhause eingerichtet.
Beim Schreiben ist es, als wäre ein Instinkt am Werk. Es geht um die Entzifferung dessen, was schon da ist, was man gemacht hat, ohne es zu wissen. Schreiben heißt nicht Geschichten erzählen. Es ist das Gegenteil von Geschichten erzählen. Es ist eine Geschichte erzählen und das Fehlen der Geschichte erzählen.
Laure Adler, die Biografin, weist darauf hin, dass der Geliebte der Mutter den Namen Obscure trug. Sollte Marguerite Duras sein Kind gewesen sein, hätte sie Marguerite Obscure geheißen, Marguerite Dunkel. Ein Wort, das ins Dubiose hinüberspielt. Aber auch so ist ihr Name ein Fantasiewort. In Wirklichkeit hieß die Familie Donadieu. Duras nennt sich der Sterbeort des Vaters. Sein Grab befindet sich auf dem dortigen Friedhof. Eine herbe Form töchterlicher Trauerarbeit, fast eine Denkmalspflege. Nur noch Unica Zürn oder Leonora Carrington haben ähnlich konsequent Strukturen und Erscheinungsbilder des Geheimnisses umkreist. Duras gab ihm eine Bühne, leuchtete ihm mit Scheinwerfern ins Gesicht. Welche Wirkung, so fragte sie, liegt dem Gesang der Callas zugrunde? Wie erreichte Charlie Chaplin diese Kunst des Slapstick? Wie sehen der Anfang, die Verlaufsformen und die Logik eines Verbrechens aus? Die Schärfe, die Übergenauigkeit ihrer Beobachtungen hatten zur Folge, dass Marguerite Duras neben ihrer Arbeit als Schriftstellerin sich als engagierte Journalistin und Kulturanalytikerin bewährte. Wie gestaltet sich das Leben eines Alkoholikers? Welche Bedeutung hat das Trinken für eine moderne Form der Metaphysik? Fragte sie beispielsweise. Diese Frage konnte sie sich aus der eigenen Erfahrung hautnah beantworten.
Kaum habe ich zu trinken begonnen, bin ich Alkoholikerin geworden. Ich habe sofort wie eine Alkoholikerin getrunken. Es fehlt einem ein Gott. Diese Leere, die man eines Tages als Heranwachsender entdeckt, lässt sich durch nichts verdrängen. Der Alkohol ist erschaffen worden, damit man die Leere des Universums ertragen kann. Die Bewegung der Planeten, ihre unerschütterliche Rotation im Raum, ihre stille Gleichgültigkeit am Ort unseres Schmerzes. Der Mensch, der trinkt, ist ein interplanetarischer Mensch. Er bewegt sich in einem interplanetarischen Raum, dort lauert er. Der Alkohol tröstet über nichts hinweg. Er füllt die psychischen Räume des Individuums nicht aus, er ersetzt nur das Fehlen Gottes. Kein menschliches Wesen, keine Frau, kein Gedicht, keine Musik, keine Literatur, kein Gemälde kann den Alkohol in seiner Funktion, die er für den Menschen hat, ersetzen.
Marguerite Duras schildert auch, welche Überwindung nötig war, um als Frau nachts eine Bar zu betreten, um Alkohol zu bestellen. Man musste bereits getrunken haben, um das zu können, schrieb sie. Wie ein roter Faden durchzieht die Neugier auf das Skandalon ihr Werk. In diesem Sinn ist Marguerite Duras eine der letzten großen unwürdigen Greisinnen gewesen. Sie war besessen von Wissbegierde für fremde Schicksale, Orte, Personen, für das Fremde, Unbewusste. Man kann sich vorstellen, dass sie von dem selbstgewissen, hermetischen, unzugänglichen Leben ihrer Figuren gequält wurde, dass sie auf Mittel sinnen musste, die Verzauberung zu ertragen. In diesem Sinn wäre ihre Kunst als eine Form des Befreiungsschlages zu verstehen. In der Medizin spricht man von der Fließgeschwindigkeit, Fließgeschwindigkeit des Blutes, der Lymphen. Transponiert auf die Ebene des Poetischen könnte man von Eigenbewegung sprechen. Marguerite Duras hat für diese Eigenbewegung ihrer Figuren und deren Geschichten eine ganz und gar individuelle, ureigene Sprache gefunden. Sie spielt sich auf einer choreografischen, bildhaften Ebene ab. Strukturbesessen stößt sie in zeremonielle Ordnungen vor. Gewisse sprachliche Erfindungen haften den Texten der Duras an wie ein unverwechselbarer Geruch. Das Hin und Her zwischen Gewissheit, Ahnung, Halluzination und Scheitern. Die lakonischen Verkürzungen mit ihrem Jenseitsklang, die zeremonielle Kühle der Desillusioniertheit, der hingeworfene, mitleidlose Satz. In all diesen rhetorischen Eigenarten spiegelt sich eine spannungsvolle Ambivalenz, das Geheimnis der Dinge wahren und es gleichzeitig herauslocken zu wollen. Ihrem Theaterstück »Die Viadukte« stellte sie eine Information voran, die auf der Bühne verlesen wird, bevor sich der Vorhang öffnet. Es handelt sich um die Geschichte eines friedlichen Rentner-Ehepaares, das seine Nichte, eine verkrüppelte junge Frau, ermordet hat. Die Information stellt ausdrücklich fest,
»Trotz gemeinsamer Anstrengungen des Gerichts und der Täter ist es nicht gelungen, die Gründe für dieses Verbrechen zu enträtseln. So blieb es also ungeklärt.«
Sie hörten Sog und Sehkraft über Leben und Werk der französischen Schriftstellerin Marguerite Duras. Es sprachen Christine Davis, Hedi Kriegeskotte, Katja Schmidt-Öhm und Marius Marx. Ton und Technik Frank Biller und Jürgen Frese. Regie Marie-Elisabeth Müller. Redaktion Marlies Gerhardt.